Herzlich willkommen. Wir haben Dienstag, den 30. Juni 2026. Sie hören 18:20, unser Live-Abendjournal hier im Kontrafunk. Deutschland diskutiert über Fußball, aber längst nicht mehr nur über Fußball. Das Aus der Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft sorgt für Frust, Spott und Grundsatzdebatten. Für die einen ist es eben ein verlorenes Elfmeterschießen gegen Paraguay, für die anderen ein weiteres Symptom dafür, dass in Deutschland der Anspruch verloren gegangen ist. Was ist dran an dieser Diagnose? Darüber spreche ich gleich mit dem NIOS-Redaktionsmitglied und langjährigen Fußballbeobachter Waldemar Hartmann. Außerdem schauen wir auf den neuen Verfassungsschutzbericht. So viele Extremisten wie nie zuvor, jedenfalls nach den Zahlen der Behörde. Aber wie kommen solche Bewertungen eigentlich zustande? Wo endet da die Analyse und wo beginnt Politik? Antworten darauf gibt der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen. Erschütternd sind auch die Nachrichten aus Stade in Niedersachsen. 6 Tote nach einer Bluttat in einer Jugendhilfeeinrichtung. Ein Tatverdächtiger, der den Behörden bereits bekannt war. Was bislang bekannt ist und welche Ungereimtheiten es gibt, darüber spreche ich mit dem Islamismus-Experten Irfan Pezi. Und schließlich geht es noch um die Hitze. Rekordtemperaturen bringen plötzlich sogar überzeugte Klimaschützer auf den Geschmack von Klimaanlagen. Ob damit ein ideologisches Tauwetter einsetzt oder nur die Debatte weiter aufheizt, das kommentiert Thomas Hartung. Ich bin Gernot Danowski, Sie hören 18:20 am Dienstag. Schön, dass Sie dabei sind. Minuten ohne Ideen und dann das Elfmeterschießen und am Ende das historische Aus gegen Paraguay. Deutschland fliegt bereits im 16-Finale aus der Weltmeisterschaft und die Fußballnation steht vor einem Scherbenhaufen. Doch diesmal geht es vielen längst nicht mehr nur um Fußball. Die Nationalmannschaft wird für manche zum Sinnbild eines Landes, das den Anschluss verloren hat. Wirtschaftlich unter Druck, im internationalen Wettbewerb zurückgefallen und offenbar auch auf dem Fußballplatz nur noch ein Schatten vergangener Größe. Während Bundeskanzler Friedrich Merz der Mannschaft anschließend bescheinigte, sie habe Deutschland begeistert und man sei stolz auf sie, fragen sich viele Fans, worauf eigentlich? Ist das alles nur eine sportliche Krise oder steckt dahinter ein größeres Problem? Also fehlender Leistungswille, mangelnde Selbstkritik und eine Kultur, die sich mit Mittelmaß zufrieden gibt? Darüber spreche ich jetzt mit dem NIOS-Mitglied und Sportsjournalisten und langjährigen Fußballbeobachter Waldemar Hartmann. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, hallo.
Herr Hartmann, viele sehen in dieser Niederlage weit mehr als nur sportliches Scheitern. Die These lautet ja, die Nationalmannschaft steht symptomatisch für den Zustand Deutschlands insgesamt. Ist das für Sie eine zulässige Interpretation oder lese ich hier jetzt zu viel in den Fußball rein?
Naja, natürlich stehen wir alle noch unter dem Schock und vielleicht überspitzen wir da, aber im Prinzip ist es schon zutreffend, dass diese Nationalmannschaft immer irgendwo auch ein Abbild des gesellschaftlichen Standards dieses Landes war. Ich erinnere einfach mal, als wir uns 1990 in Italien Weltmeister geworden sind, da war die Wiedervereinigung da, ein kompletter Schwung in diesem Land. Ich gehe noch weiter zurück, 1954, ein paar Jahre nach dem Krieg, Weltmeister in Bern. Und da hieß es, selbst Politiker haben damals gesagt, eigentlich war das die wirkliche Geburt der Bundesrepublik Deutschland mit dem Gefühl, wir sind wieder wer, wir können es. Und so kann man das im Prinzip fortsetzen. Willy Brandt war damals 1972 Kanzler geworden, 1974 war diese Mannschaft Weltmeister, 2014, und da werden sich jetzt auch die Jüngeren erinnern, haben wir nach dem Sommermärchen 2006 immer noch auf den Straßen getanzt. 2014 Weltmeister und ein Jahr, in dem es das Wort Messerverbotszonen gar nicht gab, in dem Gruppenvergewaltigungen noch nicht im Wörterbuch stand. Und von 2015 bis heute, das erleben wir in der Politik und das erleben wir leider auch beim Fußball, bei der Nationalmannschaft, ist ein Rückgang, eine Inflation gelaufen, der wir jetzt an einem gewissen Tiefpunkt gegenüberstehen.
Weil Sie gesagt haben, 1954 war auch ja, die Geburtsstunde der Bundesrepublik. Jetzt 2026 sind wir vielleicht ins Rentenalter der Bundesrepublik gekommen, wenn man es mal da weiterspinnen. Es heißt, der deutsche Fußball lebt eben auch vom Ruf vergangener Erfolge. Ist Deutschland da im internationalen Fußball inzwischen tatsächlich nur noch Mittelmaß und hat man das zu lange verdrängt?
Ja, wenn man dreimal hintereinander bei Weltmeisterschaften in der Gruppenphase rausfliegt, wie bei den ersten beiden Malen in Russland und in Katar, und diesmal, weil die WM ja aufgeblasen worden ist durch Gianni Infantino, den FIFA-Präsidenten. Wir reden jetzt von einem 16. Finale, das hat es ja vorher nie gegeben bei 32 Beteiligten, sind wir im ersten Spiel nach der Gruppenphase raus. Das ist das Gleiche und das ist kein Zufall. Wenn man dreimal hintereinander nicht in das wirkliche Geschehen der Fußball-Weltmeisterschaft eingreifen kann, denn das geht im Achtelfinale erst los. So, dann muss es Gründe dafür geben. Natürlich gibt es beim Fußball, die Belgier haben das erlebt, andere Nationen auch, sogenannte goldene Generation. Das ist dann der Zufall, dass der liebe Gott oder wer auch immer es will, gerade ein paar richtig überdurchschnittlich sehr gute Fußballer in einem Jahrgang auftauchen und die bilden dann das Rückgrat einer starken Nationalmannschaft. Bei uns geht es ständig bergab. Wir sind keine internationale Klasse mehr. Der letzte Klassemann, der international als solcher anerkannt ist, ist Manuel Neuer, aber da reden wir von a long time ago. Das ist er natürlich nicht mehr. Alle anderen, die in dieser Mannschaft spielen, würden in den Top-Vereinen, und da rede ich dann von Real Madrid, von Barcelona, von Manchester United, Arsenal, London, City oder FC Liverpool oder in Italien bei Juventus Turin oder AC Milan. Alle, die in dieser Nationalmannschaft spielen, würden dort keine Rolle spielen. Und es ist ja jetzt, um auf das aktuelle Spiel von gestern zu kommen, es ist ja kein Zufall, dass das Tor, das die Deutschen geschossen haben, eine Koproduktion war der einzigen beiden, die in der Premier League, und das ist die interessanteste, teuerste, beste Liga der Welt in England, die beiden dort bei wichtigen Vereinen spielen, nämlich Wirtz und Havertz. Aber die sind dort auch nicht Top-Stammspieler bei Arsenal oder beim FC Liverpool. Und was drunter kommt in der deutschen Nationalmannschaft, ist, ja, gute Fußballer, aber keine internationale Spitzenklasse.
Weil Sie schon die Qualität angesprochen haben und das Leistungsprinzip. Fußball ist Leistungssport. Haben Sie den Eindruck, dass beim DFB in den vergangenen Jahren der Gedanke, Höchstleistung kompromisslos, manchmal auch fast erbarmungslos einzufordern, zugunsten einer Campo Bahia-Wohlfühlkultur und das, was dann daraus geworden ist, so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist?
Ja, da kam ja noch die Regenbogen-Aktion mit dazu. Die woke Gesellschaft hat auch beim DFB Einzug gehalten. Da hat es dann Pläne gegeben, dass in den unteren Jugendmannschaften, also bei den 6-, 7-, 8-, 9-Jährigen, nicht mehr um Tore gespielt wird. Ja, es hat stattgefunden, dass überhaupt keine Tore mehr da waren, weil es so schlimm wäre, wenn die Kinder dann verlieren würden, wenn Tore gezählt werden. Also da ist der Leistungsgedanke ganz bewusst ausgeschaltet worden. Und immer mehr, wenn Sie heute die Bilder sehen, vor der Zentrale des Deutschen Fußballbundes hängt keine schwarz-rot-goldene Flagge, sondern eine Regenbogenfahne mit dem Signet des Deutschen Fußballbundes. Ich habe das den Verantwortlichen schon vor Jahren vorgeworfen. Sage ich, Freunde, guckt mal in euer Handelsregister oder wo ihr immer auch steht, Vereinsregister, da steht DFB, Deutscher Fußballbund. Ihr seid keine NGO, ihr seid nicht für die Politik zuständig. Dafür gibt es andere. Kümmert euch um Fußball. Nur das ist von der Spitze her anders gesehen worden. An der Spitze Bernd Neuendorf, der war mal SPD-Staatssekretär. Der ist einer derjenigen, der dort die Politik mit eingeführt hat. Das war der, der mit Nancy Faeser in Katar war und Frau Faeser dem deutschen Fußball einen Bärendienst erwiesen hat. Wie sie auf der Tribüne den FIFA-Präsidenten provoziert mit ihrer One-Love-Binde. Und das sind die Ergebnisse, die wir jetzt haben. Jetzt geht die Ernte los und die sieht dürr aus.
Politik und Sport sind natürlich schon immer miteinander verbunden. Dementsprechend ist auch die Reaktion aus der Politik eines Spitzenpolitikers, nämlich Friedrich Merz, sehr, sehr stark kritisiert worden. Wir wollen uns das nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Er hat geschrieben: Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch. Viele Fans konnten das im Gelinde gesagt nicht nachvollziehen. Inwieweit spiegelt letztendlich auch die Politik in Form von Friedrich Merz das Problem wider, was die Nationalmannschaft hat und umgekehrt?
Alleine diese Aussage, alleine dieser Tweet, der ja dann gleich, um der Erste zu sein, 5 Minuten nach dem Elfmeterschießen ins Netz gestellt worden ist. Das war natürlich nicht Friedrich Merz, weil der hat um die Zeit ganz sicherlich geschlafen. Ich hoffe das zumindest. Das war irgendein Referent aus der Social-Media-Abteilung und das ist ein weiterer Meilenstein in der Fortführung der katastrophalen Kommunikationspolitik des Bundeskanzleramtes. Nun ist das Ding aber auf dem Markt und drüber steht sein Name. Deswegen ist er auch verantwortlich dafür. Und die Leute, die die Politik auch und nicht nur den Fußball beobachten, die wissen das seit einem Jahr, dass das, was von Friedrich Merz kommt, zuerst einmal sehr, sehr stark geprüft werden muss und morgen nicht mehr gilt. Diesmal war es so, dass es ein paar Stunden gebraucht hat, bis eine dürftige Rückzugserklärung dann veröffentlicht worden ist, dass wir jetzt gemeinsam stark sein wollen. Ich sag einfach mal das übliche bla 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 bla. Man redet viel und da fällt mir der Satz ein, nicht das Erzählte reicht, sondern das Erreichte zählt. Das gilt für die Politik und das gilt auch für Fußball. Nagelsmann hat nach dem Ausscheiden im Viertelfinale bei der Europameisterschaft hier im eigenen Land großmundig verkündet, naja, jetzt muss ich aber 2 Jahre warten, bis ich dann Weltmeister wäre. Ein bisschen weniger wäre mehr gewesen, ein bisschen leisere Töne und ein bisschen deutlicher und intensiver arbeiten, das wäre es gewesen. Das gilt auch für die Politik. Nicht nur Schaufensterreden halten, sondern handeln.
Auf der anderen Seite wünscht man sich dann natürlich schon einen Anspruch und einen Qualitätsanspruch, aber da ist ja der größere Zusammenhang. Also wenn Sie dann auf Wirtschaft, Politik und Fußball gucken, erkennen Sie tatsächlich gemeinsame Muster, wie zum Beispiel bei Leistungsbereitschaft, Anspruch und was auch ganz wichtig ist, glaube ich, Selbstkritik, die ja wirklich gar nicht zu hören war. Oder wäre dieser Vergleich aus Ihrer Sicht überzogen?
Naja, wie jeder Vergleich hinkt er auch, aber er hat schon ein paar gemeinsame Grundlagen. Sie sehen ja zum Beispiel, die besten deutschen Kicker spielen im Ausland. Und was merken wir in der Wirtschaft? Die schlauesten Köpfe wandern weg. Das hat schon was auch mit der Konjunktur, in dem Falle Fußball oder Wirtschaft, in Deutschland zu tun. Und das ist ein schleichender Prozess gewesen, aber er findet weiterhin statt. Und das kann man deswegen durchaus vergleichen. Wir sind wirtschaftlich, wir reden immer von der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt, aber wir haben die meisten Steuereinnahmen, aber haben den größten Schuldenberg. Und beim Sport reden wir immer im Prinzip von der Vergangenheit und machen uns stark, aber die Wirklichkeit sieht anders aus. Und dann höre ich ein wunderbarer Teamgeist und die Stimmung ist super. Ja, aber Teamgeist und Stimmung schießen eben keine Tore. Und das hat man bei dem Spiel gegen Paraguay gesehen. Ich sag's jetzt mal auch der sportliche Vergleich. Paraguay ist international vom fußballerischen Vermögen her eine durchschnittliche Mannschaft. Aber sie sind ein Kollektiv und sie wissen, wie man ein Spiel gewinnen kann mit bedingungslosem Einsatz. Das konnten selbst die Leute, die also jetzt nicht jeden Tag Fußball, Kicker lesen oder Sportbild, sehen, dass da ein anderer Wille, ein anderer Einsatz da war. Das hat in unseren gefehlt und ich fürchte, das kann man vergleichen mit anderen gesellschaftlichen Feldern in Deutschland.
Sagt Waldemar Hartmann zum deutschen WM aus und den gesellschaftlichen Zusammenhang. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ihnen einen schönen Abend.
Ihnen auch herzlichen Dank. Servus.
Sie hören 1820, das Live-Abendjournal im Kontrafunk am Dienstag. Die Zahl extremistischer Personen in Deutschland ist laut dem heute vorgestellten Verfassungsschutzbericht so hoch wie nie zuvor. Das Bundesamt für Verfassungsschutz zählt knapp 60.000 Personen im rechtsextremistischen Spektrum. Deutlich steigende Zahlen sieht der Bericht auch im Linksextremismus und warnt außerdem vor islamistischem Terror, russischer Einflussnahme und einer zunehmenden Radikalisierung junger Menschen. Besonders kontrovers diskutiert wird die Einschätzung, dass rund 28.000 Mitglieder der AfD dem rechtsextremistischen Personenpotenzial zugerechnet werden. Doch wie entstehen solche Zahlen eigentlich? Wie objektiv ist ein Verfassungsschutzbericht heutzutage? Und wie groß ist inzwischen sein politisches Gewicht? Darüber spreche ich jetzt mit dem ehemaligen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was ist aus Ihrer Sicht die wichtigste Aussage des vorgestellten Berichts? Ist das in erster Linie ein Sicherheitsbericht oder inzwischen auch ein politisches Dokument?
Es ist in erster Linie ein politisches Dokument und aus meiner Sicht ist dieses Dokument in den letzten Jahren immer politischer geworden. Man muss sehen, auf der einen Seite enthält es viele Zahlen, wo man sich auch die Frage stellen muss, wie sind sie zustande gekommen? Aber da denke ich, werden wir auch noch drüber reden. Aber auf der anderen Seite enthält es relativ wenig Fakten, sondern sehr, sehr viele Bewertungen, was es aus meiner Sicht früher so nicht gab. Um ein Beispiel zu geben, jetzt neu aufgenommen worden als rechtsextremistischer Verdachtsfall ist der Fernsehsender Auf 1. Und wenn man sich dann die Ausführungen dazu anschaut, dann ist es eine Ansammlung von Bewertungen und keine Tatsache, wenn gesagt wird, es würden rechtsextremistische Inhalte und Verschwörungserzählungen in dem Sender verbreitet werden. Das sind keine Tatsachen, sondern das ist das, was der Sachbearbeiter im Ministerium und im Verfassungsschutz sich denkt. Und das Gleiche auch bei der AfD. Die Zahlen im Bereich Rechtsextremismus sind nach Auffassung von Herrn Dobrindt stark angestiegen, um 8.000 Personen. Wenn man sich anschaut, wie der Anstieg zustande kam, dann sind das eben 8.000 mehr bei der AfD, die dazugerechnet wurden. Und wieso gerade von den 70.000 Mitgliedern 28.000 bei der AfD rechtsextremistisch sein sollen, kann man dem Bericht nicht entnehmen. Sondern sie schreiben einfach, es ist davon auszugehen, dass weil die AfD rechtsextremer geworden sei, viele Neumitglieder deswegen beigetreten sind und deswegen sei die Zahl der Rechtsextremisten auch gestiegen. Also ich habe den Eindruck, die haben den Finger feucht gemacht und einfach hochgehalten. Und das erweckt ein Anschein von Akkuratesse und von Sorgfalt. Aber in Wirklichkeit ist es aus meiner Sicht, muss ich leider als ehemaliger Präsident sagen, ein politisches Papier. Ein Papier, das für die Politik und auch für die politische Gegnerbekämpfung verwendet wird. Aber wenig brauchbar, um Deutschland sicher zu halten.
Weil Sie die AfD schon angesprochen haben, welchen Zusammenhang stellt der Verfassungsschutz denn da mit der AfD und dem deutlichen Mitgliederzuwachs her?
Nun, die erste Behauptung, die der Verfassungsschutz, oder das ist ja eigentlich ein Papier des Bundesinnenministeriums, der Absender des Papiers lautet Bundesministerium des Innern. Die erste Aussage ist, dass aus Sicht der Urheber des Papiers liberal-konservative Positionen in der AfD kaum noch wahrnehmbar seien, vielmehr Positionen des sogenannten solidarisch-patriotischen Lagers. Woher der Urheber dieses Papiers diese Einsicht nimmt, wird gar nicht begründet. Man bemüht sich noch nicht einmal, Fußnoten anzubringen. Es wird einfach so plakativ gesagt, so soll es sein. Und da kann ich sagen, das ist keine Arbeit, das ist Propaganda. So kann man als Verfassungsschutz nicht arbeiten. Ich meine, aus meiner Sicht ist das eine unglaublich rufschädigende Behauptung, die hier aufgestellt wird. Wenn man so etwas macht, muss es unterfüttert werden. Das tut der Verfassungsschutz, das tut das Bundesinnenministerium leider nicht.
Im Bericht werden rund 28.000 AfD-Mitglieder dem rechtsextremistischen Personenpotenzial zugerechnet. Kann man eine solche Zahl überhaupt belastbar ermitteln? Muss das nicht bei jedem Einzelnen geprüft werden? Oder hat man da durch Facebook-Likes oder irgendwelche Klicks irgendwas über einen Daumen gebrochen?
Genau so ist es. Man kann es nicht wirklich feststellen. Wie ich sagte, ich habe den Eindruck, der Finger wurde feucht gemacht und in die Luft gehoben. Dann sagte man, jetzt sind es 28.000 oder vielleicht 27.652. Diese Zahlen belegen in teilweise die Annahme einer falschen Sorgfalt, falschen Akkuratesse, während auf der einen Seite teilweise im einer Bereich Extremisten gezählt werden und auf der anderen Seite mal einfach pauschal sagt, es sind jetzt hier 28.000. Es wird nicht belegt in diesem Bericht.
Innenminister Dobrindt hat auf der Pressekonferenz auch gesagt, man müsse die AfD wegregieren. Dient also dieser Bericht möglicherweise auch diesem Wegregieren? Was ist damit überhaupt gemeint?
Also was mich schockiert hatte, war, dass vor einigen Wochen der Bundeskanzler Friedrich Merz bei einer Tagung in Mecklenburg-Vorpommern die aus meiner Sicht ungeheuerliche Behauptung aufgestellt hatte, dass die AfD in einer Traditionslinie mit der NSDAP oder der Holocaust-Partei stehen würde. So hat er sinngemäß zum Ausdruck gebracht. Er hat es mit keinem Wort belegt, sondern folgte auch da der Tradition aus meiner Sicht der politischen Linken, nur oft genug sagen, ohne Belege, dann wird schon etwas hängen bleiben. Und es ist ja von den Medien dann auch immer wieder aufgegriffen worden. Und hier habe ich den Eindruck, in dieser Linie von Merz agiert jetzt auch Dobrindt und der Verfassungsschutz, in dem immer wieder draufgehauen wird auf die AfD, mit dem Ziel, für die drei Wahlen, die jetzt im September anstehen, den politischen Boden zu bereiten. Die AfD sei eine extremistische Partei, mit der dürfe nicht zusammengearbeitet werden. Und um es kurz zu sagen, ich habe den Eindruck, dass dieser Bericht hier wirklich instrumentalisiert ist zur politischen Gegnerbekämpfung. So leid es mir tut, das sagen zu müssen. Er enthält im Bereich Rechtsextremismus null Substanz, jedenfalls mit Blick auf die AfD und einige andere Gruppen. Und ich muss auch sagen, die Botschaft, die jetzt bei der Pressekonferenz vermittelt wurde, der Rechtsextremismus sei die größte Gefahr für die Sicherheit in Deutschland, muss ich sagen, mit Verlaub. Wer so etwas von sich gibt, muss zuerst mal seine Hausaufgaben machen. Im Bereich Linksextremismus erinnere ich nur an die Vulkangruppe, an die Hammerbande, das Stilllegen, ich sage mal, der elektrischen Infrastruktur in Berlin, im Südwesten von Berlin. All das sind schwere und schwerste Straftaten. Da kann man nicht hingehen und sagen, der Rechtsextremismus sei die größte Gefahr.
Ja, zum Linksextremismus wäre ich jetzt auch gekommen. Da gab es zumindest ein kurzes Aufmerken, denn in Bezug auf linksextreme Gewalt hat Dobrindt dann zumindest von einem ernsten Warnsignal für unseren Rechtsstaat gesprochen. Klingt das in Ihren Ohren eher noch milde oder ist das vielleicht eine Andeutung darauf, dass das vielleicht jetzt in Zukunft ernster als vorher genommen werden könnte?
Das glaube ich weniger. Wissen Sie, Herr Dobrindt hat vielleicht etwas nicht verstanden oder man hat es ihm nicht erklärt. Und das kommt in diesem Verfassungsschutzbericht auch zum Ausdruck. Im Bereich Linksextremismus beschäftigt sich der Verfassungsschutz nach diesem Bericht fast ausschließlich mit dem gewaltbereiten Linksextremismus. Fast ausschließlich. Im Bereich des legalistischen Linksextremismus wird dann noch erwähnt, die DKP, ein paar K-Gruppen und die junge Welt und dann noch die Rote Hilfe. Und das ist es. Der Verfassungsschutz beschäftigt sich nicht mit Linksextremisten bei der grünen Jugend, bei den Grünen, in der SPD, die es ohne Zweifel gibt. Ich nenne nur das Stichwort Antideutsche. Es wird einfach nicht hingeschaut. Und beim Rechtsextremismus schaut man im Grunde genommen nur auf den sogenannten legalistischen, das heißt auf Parteien, auf legale Organisationen, wo man in Ausdrücke das hineininterpretiert, was man rausholen will. Zum Beispiel, dass antisemitische Strömungen da bestehen würde. Ich will damit sagen, es besteht ein völliges Ungleichgewicht. Einerseits im Bereich rechts wird nur auf den legalistischen Bereich geschaut, weil es eigentlich auch relativ wenige Straftaten, also Gewalttaten aus dem strukturierten Rechtsextremismus gibt. Und beim Bereich Linksextremismus wird gar nicht auf den legalistischen Bereich geschaut. Das heißt, vom Ergebnis, man hat nichts gelernt und man schaut jetzt auf den linksextremistischen, gewaltorientierten Bereich. Ja, dann hin, wenn es gerade wieder eine Straftat gibt oder schwere Straftaten gibt, wie Anfang des Jahres in Berlin, der Anschlag auf die Stromversorgung. Aber bis heute ist ja noch nicht mal ein Täter namhaft gemacht worden. Es klickten keine Handschellen und erst recht gab es noch keine Gerichtsentscheidung. Das heißt also, es passiert in den Ermittlungen letztendlich fast nichts.
Wie bewerten Sie denn die Qualität, also die fachliche Qualität des Papiers? Vor allem, weil Dobrindt auch gesagt hat, ach ja, die linksextremistische Szene, die ist besonders schwer durchschaubar, da hat man irgendwie nicht so richtig den Zugriff drauf. Dementsprechend, so interpretiere ich das jetzt mal, sind die Ergebnisse auch so ein bisschen mau. Also die seien schwer greifbar. Kann das überhaupt sein?
Ja, es kann sein, wenn man relativ wenig Ressourcen in den Bereich Linksextremismus reinsteckt. Also je weniger Mitarbeiter und Ressourcen für den Bereich Linksextremismus, und da erinnere ich nochmal an das, was ich sagte, der legalistische Bereich wird so gut wie gar nicht aufgeklärt. Also diejenigen, die keine Straftaten begehen, die werden so gut wie gar nicht aufgeklärt. Im Bereich Rechtsextremismus schaut man mit dem Mikroskop auf diesen Bereich drauf. So kann es natürlich sein. Also von der Qualität her ist es aus meiner Sicht ein politisches Papier. Die Bereiche, die ich vorhin studiert habe, muss ich sagen, machen deutlich, dass hier Polemik und Propaganda eher betrieben wird, als dass Fakten auf den Tisch gelegt werden. Ich nannte vorhin so Ausführungen mit Blick eben auf die AfD. Was mir da besonders noch auffällt, dass still und leise der Begriff der Delegitimierung und Verächtlichmachung von Staat und Regierungsmitgliedern einfach aus dem Verfassungsschutzbericht rausgenommen worden ist. Es war schon im Frühjahr mal angekündigt worden, dass er nicht mehr verwendet wird. Ich muss daran erinnern, dass viele Menschen in den letzten Jahren im Zusammenhang mit den Corona-Demonstrationen aufgrund dieses neuen Phänomenbereiches überwacht worden sind. Und jetzt ist er einfach rausgenommen worden, ohne dass auch in der Pressekonferenz groß danach gefragt wurde. Es war aus meiner Sicht rechtswidrig, was damals gemacht wurde. Und das hätte heute Bundesinnenminister Dobrindt auch der Öffentlichkeit klarstellen müssen, dass das eine rechtswidrige Maßnahme war und dass aus diesen Gründen dieser Phänomenbereich aufgelöst wurde.
Damit würde er natürlich Regierungen oder Parteifreunde in Bedrängnis bringen, wenn er das als unrechtmäßig zurücknehmen würde. Aber eigentlich ist das ja eine gute Nachricht für alle diejenigen, die sich vielleicht auch über ihre freie Meinungsäußerung im Netz oder sonst wo Gedanken machen, vielleicht im Verfassungsschutzbericht oder sowas aufzutauchen.
Ja, es ist natürlich eine gute Nachricht, dass man offensichtlich verstanden hatte, dass dieser Phänomenbereich rechtswidrig war und deswegen aus dem Arbeitsprogramm des Verfassungsschutzes herausgenommen werden musste. Aber es gibt keinerlei Selbstreflexion im Ministerium und beim Verfassungsschutz. Man macht einfach weiter. Und man konnte heute bei der Pressekonferenz ja auch zur Kenntnis nehmen, man versucht ja noch mehr Befugnisse und mehr Ressourcen zu generieren für eine Arbeit, wo ich sage, die in hohem Maße fehlerhaft ist.
Genau, Innenminister Dobrindt wollte oder hat angedeutet, den Verfassungsschutz zu einem echten Geheimdienst mit erweiterten Befugnissen ausbauen zu wollen. Was steckt dahinter und halten Sie das für notwendig?
Wir haben keinen Geheimdienst, sondern der Verfassungsschutz ist ein Nachrichtendienst. Es ist ein erheblicher Unterschied, ob man über Geheimdienste oder Nachrichtendienste redet. Nachrichtendienste sammeln Informationen, werten sie aus, analysieren die und geben sie an die Auftraggeber, also an die Bundesregierung weiter. Geheimdienste machen auch, ich sag mal, operative Maßnahmen. Das heißt, operative Maßnahmen, dass man Politik versucht zu gestalten, dass man versucht zu gestalten, eigene Leute in Parteien zu steuern, versucht Einfluss zu nehmen auf bestimmte Geschehnisse. Das sind operative Maßnahmen, die dem Verfassungsschutz als Nachrichtendienst verboten sind. Wie gesagt, er darf grundsätzlich nur Informationen sammeln. Wenn Herr Dobrindt jetzt den Verfassungsschutz zu einem Geheimdienst machen möchte, überschreitet er aus meiner Sicht eine Linie und das sollte auf jeden Fall verhindert werden.
Letzte Frage. Wenn Sie heute noch Präsident des Verfassungsschutzes wären, was würden Sie an der Berichterstattung oder auch an der Arbeitsweise der Behörde verändern, damit Ihre Einschätzungen wieder breiter akzeptiert werden, also die der Behörde?
Der Verfassungsschutz hatte seit jeher ein Problem mit der öffentlichen Legitimierung seines Handelns. Er war immer wieder in Frage gestellt worden. Und ich hatte mich als Präsident immer wieder bemüht, diese Legitimität im Denken der Menschen wiederherzustellen, Vertrauen zu erwecken. musste feststellen, dass dies nach meinem Weggang leider sich verändert hat, und zwar zum Nachteil des Verfassungsschutzes. Ich glaube, ein Grundsatz, den der Verfassungsschutz beachten sollte, ist, sich zurückziehen auf das, was seine Kernaufgaben sind, nämlich für die Sicherheit dieses Landes beizutragen. Und das bedeutet, er sollte keine Parteien mehr beobachten, wie ich es damals auch so gehalten habe. Er sollte auch keine Verfassungsschutzberichte mehr machen, weil die Verfassungsschutzberichte nichts anderes mehr sind, als im Grunde genommen eine Art Propaganda für die Regierung. Und sie helfen letztendlich nicht der Öffentlichkeit, sondern sie beschädigen Gruppierungen oder Personen, wie ich vorhin schon sagte, mit Aussagen, die nicht belastbar sind, weil der Verfassungsschutz im Verfassungsschutzbericht diese Aussagen auch nicht belegt.
Sagt der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Hans-Georg Maaßen. Danke für Ihre Ausführung. Alles Gute.
Sehr gerne. Bitteschön.
Sie hören 18:20, unser Live-Abendjournal an diesem Dienstag. In Stade in Niedersachsen ist es zu einer unfassbaren Gewalttat gekommen. Bei einem Hilfeplangespräch in einer Jugendhilfeeinrichtung wurden gestern 6 Menschen erschossen. Tatverdächtig ist ein 45-jähriger türkischer Staatsbürger aus dem Raum Hannover. Inzwischen ist bekannt geworden, dass gegen ihn bereits wegen des Verdachts der Misshandlung seines 3 Monate alten Kindes ermittelt wurde. Das Baby war den Eltern zeitweise vom Jugendamt entzogen worden. Offiziell sprechen die Ermittler von einem Sorgerechtsstreit als Hintergrund der Tat. Aber viele Fragen bleiben offen. Und welche das sind, darüber sprechen wir jetzt mit dem Islamismus-Experten Irfan Pezi. Schönen guten Abend.
Guten Abend, danke für die Einladung.
Herr Pezi, inzwischen kennen wir deutlich mehr Details über den mutmaßlichen Täter als noch unmittelbar nach der Tat. Gegen ihn lief bereits ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts, sein eigenes Baby misshandelt zu haben. Wenn Sie all diese Informationen da zusammensetzen, welches Bild ergibt sich da für Sie?
Ja, das typische Bild eines Gewalttäters, der seine Frau misshandelt, der die Kinder misshandelt. Und wo dann das Jugendamt irgendwann sagt, so, jetzt ist Schluss. Und ich meine, der Staat hat ja auch eine gewisse Verantwortung, gerade was Kinder betrifft. Und das ist halt dann sehr, sehr schwierig für Leute aus gewissen Kulturräumen, was eben die Bereiche betreffen, Familie, Kinder. Ja, und hier ist es halt dann komplett eskaliert und hat, ich sag mal, eine neue Eskalationsstufe erreicht, dass eben gezielt dann auch Mitarbeiter vom Jugendamt, das waren ja auch teilweise Leute, die waren ja auch Beamte, also vom Staat, die dann einfach hier eiskalt ermordet wurden aus Rache.
Die Ermittler sagen, Auslöser war der Sorgerechtsstreit. Gleichzeitig geht es um ein Kind, das den Eltern zeitweise entzogen worden war. Um einen staatlichen Eingriff also. Reicht Ihnen die Erklärung Sorgerechtsstreit als Motiv?
Also ich finde, das ist schon sehr stark verharmlosend. Ich meine, wie viele Sorgerechtsstreitigkeiten haben wir in Deutschland, wo es auch nicht zum Mord kommt? Also da spielen schon auch gewisse andere Faktoren eine Rolle, die man eben jetzt unerwähnt lässt, wie zum Beispiel das Weltbild eines solchen Mörders, ja. Der kulturelle Hintergrund auch. Ich meine, es ist ja auch vieles noch im Unklaren, ja. Zum Beispiel jetzt auch, was die Zugehörigkeit zu einem bekannten kriminellen Clan betrifft, ja, wo jetzt immer mehr Medien berichten, dass er durchaus dazugehört hat, ja, Polizei hält sich bedeckt. Das sind alles so Fragen, die sind noch offen.
Der mutmaßliche Täter ist türkischer Staatsbürger. Gleichzeitig, Sie haben das jetzt gerade angesprochen, mutmaßt man über mögliche Clanstrukturen. Gibt es denn bislang Hinweise oder was wirft in Ihnen denn Fragen auf, die in diese Richtung deuten und wie lauten diese Fragen? Also was ist an dieser ganzen Geschichte irgendwie unrund und was sollte uns zu denken geben?
Ja, erstmal natürlich das Verhalten der Polizei. Ich habe mir auch die Pressekonferenz angeschaut. Ja, also, dass man eben bewusst solche Begriffe verwendet wie Sorgerechtsstreit, Familientragödie, dass man es als einen Einzelfall hinstellt. Also man blockiert da sehr stark. Und andererseits, ich meine, der Tathergang, allein, dass ein Mann bereit ist, eiskalt 6 Menschen zu ermorden, dass er Zugang zu Waffen hat. Ich meine, er hat ja keinen legalen Waffenbesitz, sondern er hat sich ja illegal eine scharfe Waffe besorgt. Dann die Flucht in so einem aufgemotzten AMG Mercedes mit Fluchtfahrerin, ja, 65-jährige Frau. Also auch da, das deutet eher darauf hin, dass die Sache geplant war. Und ich meine, wir kennen es ja auch aus den Ehrenmorden und aus vielen anderen Fällen. Da ist es ja nicht so, dass das jetzt die Tat eines Einzelnen ist, sondern das wird dann von der Familie, meistens von den Ältesten, beschlossen, ja, dass man so etwas macht. Und dann gibt es auch logistische Unterstützung. Und so vom Hergang, Tathergang, wie er dann flüchten wollte, abgeholt wurde und so weiter, geht es schon in die Richtung, dass es eben da eine Planung gab. Jetzt gilt es halt zu klären, inwiefern war da die gesamte Familie oder Teile der Familie involviert? Wusste man von dieser Tat? Hat man sie unterstützt? Das sind halt alles so Fragen, die jetzt noch offen sind, aber es gibt schon starke Indizien, die in diese Richtung deuten.
Ja, vielleicht auch der Ablauf. Also der Mann hat das Gebäude verlassen, ist zum Auto gegangen, hat dort die Waffe geholt, ist zurückgekehrt. Das wirkt ja nicht wie eine spontane Kurzschlussreaktion, sondern als ob das zumindest im Bereich des Möglichen oder wenn nicht sogar einfach in der Planung eine Rolle gespielt hat. Was ist daraus noch für einen Schluss zu ziehen?
Ja, und vor allem, wieso hat er eine Waffe mit sich? Ich meine, das macht ja dann nur Sinn, wenn er grundsätzlich kriminell ist und zu Clanstrukturen gehört, dann ist es ja relativ normal, dass man scharfe Waffen mit sich trägt, ja, im Auto hat. Oder eben, er hat sie gezielt für diese Tat besorgt und hat diese Tat geplant und ist auch mit der Absicht hingegangen, die Leute aus Rache zu ermorden. Und das ist eben so ein bisschen problematisch, wenn man das so als Familientragödie dann hinstellt. Ich meine, die Opfer sind alles Mitarbeiter vom Jugendamt und aus der Mutter-Kind-Einrichtung. Das heißt, es handelt sich ganz klar um einen Racheakt. Welche Absicht oder welchen Grund hätte er denn sonst, die so eiskalt zu ermorden, außer aus Rache dafür, dass sie ihm eben aus seiner Sicht wahrscheinlich zu Unrecht sein Kind weggenommen haben. Also ich sehe da schon einen deutlichen Unterschied von den typischen, ich sag mal, Amokläufen, wo dann der Vater Amok läuft und die ganze Familie und oft auch am Ende sich selbst ermordet oder gezielt Mitarbeiter vom Jugendamt und von städtischen Einrichtungen.
Sehen Sie darin auch die politische Dimension, dass man sich genau eben über die Entscheidungen des Staates hinwegsetzt und dann eben die Mitarbeiter des Staates auch zur Zielscheibe werden? Dadurch, dass man sagt, von euch lasse ich mir das Kind nicht wegnehmen. Das ist schon eine politische Botschaft. Das ist ja nicht nur, ich will jetzt mein Kind zurück, sondern da geht es ja auch um Grundsätzliches, oder?
Genau, und deswegen fand ich auch die Stellungnahmen am Anfang auch ziemlich verfehlt. Als man sofort von Anfang an einen politischen oder sonstigen Hintergrund ausgeschlossen hat. Einerseits betont man, es sind noch viele Fragen offen, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Andererseits schließt man direkt und von Anfang an einen politischen oder sonstigen Hintergrund aus. Ja, also das ist widersprüchlich. Und ich meine, wir kennen es ja auch aus anderen Fällen, Bürgergeldempfängern, staatlichen Leistungen und so weiter, dass da auch immer mehr Mitarbeiter angegriffen werden. Fast in jedem dieser Einrichtungen gibt es mittlerweile Security, um die Mitarbeiter vor Angriffen zu schützen, ja, weil, wie gesagt, dann ausgerastet wird, wenn man zum Beispiel die Leistungen gekürzt bekommt oder Sonstiges. Und hier haben wir ja noch einen heikleren und sensibleren Bereich. Hier geht es ja nicht um Geld, sondern hier geht es darum, dass ein Kind weggenommen wurde. Und ich meine, natürlich, dem Jugendamt unterlaufen auch mal Fehler, ja, und die stehen ja auch oft in der Kritik, aber ich meine, in diesem Fall sieht man ja, dass das schon alles seine Berechtigung hatte. Und dass wir das eben, ja, oder viele solcher Fälle kennen, wo es dann auch häuslicher Gewalt kommt und sowas und dann am Ende im schlimmsten Fall dann auch zur Ermordung der Ehefrau. Also ich lese im Durchschnitt, ich sag mal, einmal die Woche von einem Fall, wo meistens ein Afghane oder Syrer oder meistens Leute, die seit 2014, 15 hierher gekommen sind, wo der Ehemann die Ehefrau ermordet, weil sie sich scheiden lassen will, weil sie kein Kopftuch mehr tragen will, weil sie anders leben will und sowas. Also das hat schon System. Und die politische Botschaft ist eben, oder ich meine, man kann es jetzt nicht sicher sagen, dass er das beabsichtigt hat, aber es ist durchaus so. Ich meine, wie fühlen sich jetzt andere Mitarbeiter? Die werden jetzt natürlich, die das jetzt mitbekommen, diesen Fall, die werden sich jetzt schon denken, warte mal, ich muss aber jetzt vorsichtig sein hier in dem und dem Fall. Ja, wenn wir da das Kind wegnehmen, weil der Fall in Stade zeigt ja, dass es durchaus auch Leute gibt, die dann bereit sind, mehrere Menschen zu ermorden. Also das ist schon eine ganz neue Eskalationsstufe, die bei vielen Beamten und Mitarbeitern solcher Einrichtungen, behaupte ich, schon ja, dazu zum Nachdenken bringen wird. Und das ist natürlich sehr, sehr problematisch, wenn dann Behörden und Ämter dann quasi auch so ein bisschen ja, eingeschränkt werden, beziehungsweise immer nachdenken müssen und Angst um ihre eigene Sicherheit haben müssen.
Wenn Sie jetzt mal sich aus dem Fenster lehnen und mal komplett rekonstruieren müssten, was wirklich passiert ist, wer der Täter möglicherweise ist, aus welchem Milieu er kommt und was das Motiv der Tat ist. Wie würden Sie das Ganze jetzt innerhalb von ein paar Sätzen mal zusammenfassen? Was wir vielleicht in einem oder zwei Tagen in der Zeitung lesen.
Also was man in der Zeitung lesen wird und wie ich es zusammenfassen würde, kann sein, dass das so ein bisschen unterschiedlich ausfällt. Für mich ist das ein klassischer Fall eines Migranten aus dem muslimischen Kulturraum mit einer gewissen Mentalität, mit einer gewissen Weltanschauung, der sich in seinem Ehrgefühl verletzt fühlt, dem das Kind weggenommen wurde, der den Staat nicht akzeptiert und das als einen Übergriff betrachtet, ihm das Kind, das eigene Kind wegzunehmen, der auch nicht unsere Gesetze oder sowas akzeptiert, der eine hohe Gewaltbereitschaft hat, vorbestraft ist und bereit ist, ja, Selbstjustiz zu üben und, wie wir gesehen haben, der bereit ist, unschuldige Menschen zu ermorden aus Rache dafür, dass sie ihm sein Kind weggenommen haben.
Eine letzte Frage noch zum Verhalten der Polizei und zu dieser Zurückhaltung und fast schon, kann man sagen, Irreführung auch in der Wortwahl. Wie lässt sich das bei der Polizei eigentlich erklären und wie routiniert geht man eigentlich damit mittlerweile schon um? Gibt es da auch Vorgaben, dass man das einzuhalten hat, dass man möglichst wenig Preis gibt, um möglichst wenig Fragen zu provozieren? So nach dem Motto, man soll nicht zu viel wissen, um nicht zu viel Angst zu haben und es soll alles so friedlich, schiedlich weiterlaufen wie bisher.
Also natürlich spürt man da von Anfang an den politischen Einfluss. Und da muss man natürlich unterscheiden zwischen einfachen Polizeibeamten und den politisch besetzten Posten, ja, wie zum Beispiel des Polizeipräsidenten. Und ich meine, wenn man nach Niedersachsen schaut, SPD-Innenminister, Niedersachsen hat allgemein ein riesiges Problem mit kriminellen Clans. Es kommt auch ständig zu Schießereien, Auseinandersetzungen. Ja, also Niedersachsen hat grundsätzlich da große Probleme, was diese Parallelgesellschaften betrifft, aber eben auch Clankriminalität. Und also die Polizisten, ich glaube, auch für die ist das schon ein ziemlich heftiger Fall. Sowas haben wir nicht regelmäßig. Das ist schon eine neue Dimension. Aber natürlich liegt es dann im Interesse der politisch Verantwortlichen, den Fall kleinzureden. den Fall abzutun als eine Familientragödie, die jederzeit passieren kann. Sowas gab es immer schon und es wird es auch immer mal wieder geben und so. Und die natürlich die Verbindungen verschleiern wollen. Ich meine, es wird sich herausstellen, gehört der wirklich zu dem Clan? Mal heißt es, er ist Deutscher mit türkischen Wurzeln. Jetzt heißt es wieder, nee, er ist schon auch türkischer Staatsbürger. Ja, also das hängt halt alles mit den grundsätzlichen Problemen in diesem Land zu tun, mit einer nicht existenten oder mangelnden Integration in die Gesellschaft, Parallelgesellschaften, kriminelle Clanstrukturen und so weiter. Da besteht meiner Meinung nach schon eben ein Zusammenhang und diesen Zusammenhang versucht man natürlich da jetzt in Niedersachsen zu verschleiern und das als eine isolierte Tat darzustellen, wo der Staat auch nichts dagegen machen kann. Das ist wie so eine Naturkatastrophe, das kann halt jederzeit mal passieren und das war's. Aber ich denke, die Leute sind nicht so blöd und die Leute sehen schon die Zusammenhänge. Und ich bin gespannt, wie sich der Fall weiterentwickeln wird und was wir noch alles so an Informationen jetzt in den nächsten Wochen bekommen.
Sagt der Islamismus-Experte Irfan Pezi. Ich danke ganz herzlich fürs Gespräch. Ihnen einen schönen Abend.
Dankeschön.
So heiß wie am vergangenen Wochenende war es noch nie hierzulande, jedenfalls nicht seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Da kam selbst die Grünen-Chefin Brandner so sehr ins Schwitzen, dass sie für mehr Klimaanlagen plädiert hat. Natürlich nur mit grünem Strom betrieben, das versteht sich. Doch damit steht sie in ihrer links-grünen Blase ziemlich einsam da, denn die Ideologen, vor allem bei den Linken, lassen hitzige Argumente nicht gelten, wie Thomas Hartung heute kommentiert.
Die Moral schmilzt zuerst. Das ist vielleicht die ehrlichste Überschrift für eine Debatte, die uns dieser Tage mit voller Wucht trifft. Die Debatte über Klimaanlagen. Auf den ersten Blick wirkt das fast lächerlich. Ein Kompressor an der Fassade, ein Verdampfer an der Wand, ein Schalter, ein Luftzug, ein paar Grad weniger. Auf den zweiten dagegen erkennt man inzwischen ein ganzes Weltbild. Denn Hitze ist nicht theoretisch. Über Inflation kann man ökonomisch diskutieren, über Migration semantisch ausweichen, über Kriminalität mathematisch jonglieren. Aber eine schwitzende Seniorin im Pflegeheim oder eine Schule, die zur Heißluftfritteuse mutiert, lassen sich nicht wegmoderieren. Da hilft auch kein moralischer Vortrag darüber, dass Klimaanlagen irgendwie nach Klimaverrat riechen. Linke appellieren bei Hitze ans schlechte Gewissen, mahnen klimaschonendes Verhalten an, warnen, dass extreme Hitzewellen in Zukunft immer zahlreicher werden, musste jüngst die Zeit feststellen. Genau das ist der Punkt, an dem linke Hitzepolitik unerquicklich wird. Natürlich braucht es langfristig Verschattung, Dämmung, Entsiegelung, bessere Gebäude, bessere Städte. Niemand bestreitet das. Aber der Grundfehler liegt darin, die sofort wirksame Hilfe misstrauisch zu beäugen, sobald sie zu direkt, zu banal, zu alltagstauglich wird. Denn der Schalter an der Wand zerstört das pädagogische Monopol und schafft praktische Souveränität. Ein Teil der Linken aber hat aus dem Verzicht eine Tugendreligion gemacht. Für die richtige Haltung darf man frieren, warten, zahlen und jetzt eben schwitzen. Die Bürger sollen doch bitte verstehen, dass extreme Hitzewellen in Zukunft häufiger werden und vor allem den Ernst der klimatechnischen Lage verinnerlichen. Der Stromverbrauch, die Wärmeemission. Besonders unerquicklich wird das dort, wo Hitze nicht bloß lästig, sondern gefährlich wird. In Krankenhäusern, Pflegeheimen und Schulen. Das Offenbacher Sana-Klinikum etwa wurde schon vor Jahren als Sauna-Klinikum beschrieben. Aber wer im Krankenhaus liegt, kann eben nicht einfach in den Keller, ins Freibad oder zum Cooling Point in der Stadtmitte flitzen. Er ist der Luft im Raum ausgeliefert. Noch härter wird die Schieflage, wenn man sich klar macht, für Nutztiere formuliert der Staat Temperaturstandards. Für Kälber etwa maximal 25 Grad im Liegebereich. Gelte für Kassenpatienten, also die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, müssten Krankenhäuser klimatisiert sein. Wasserkaraffen oder Hitzeschutzpläne reichen da nicht. Dasselbe gilt für Schulen. Öffentliche Gebäude sind keine Gewächshäuser. wenn Unterricht bei 32 Grad nur noch betreutes Durchhalten ist oder Pflegekräfte in stickigen Stationen Kühlakkus verteilen, statt in klimatisierten Räumen zu arbeiten, dann ist das kein Schicksal, sondern Ergebnis politischer Nichtentscheidungen. Und genau an dieser Stelle wird es politisch brisant. Wenn öffentliche Gebäude überhitzen, während gleichzeitig Milliarden in symbolische Weltrettung und ferne Moralhaushalte fließen, dann entsteht beim Bürger ein sehr einfacher Eindruck. Für alles ist Geld da, nur nicht für das Naheliegende. Nicht für Krankenhäuser, nicht für Pflegeheime, nicht für Schulen. Genau daraus speist sich der Vertrauensverlust. Wir dürfen die Klimaanlage nicht den Rechten überlassen, hieß es prompt in der Zeit. Die konservative Pointe lautet deshalb nicht, alles zubauen und nur noch klimatisieren. Vernünftige Politik verbindet Technik und Baukultur, Kühlung und Verschattung, Geräte und Stadtplanung. Aber sie verdampft die konkrete Hilfe eben nicht in endlosen Moral- oder Systemdebatten. Kühlung ist weder Sündenfall noch Heilsbringer, sondern schlicht das, was Technik in einer zivilisierten Gesellschaft sein sollte. Ein Mittel, reale Belastungen zu mindern. Die Linke aber macht aus dem schlechten Gewissen eine Regierungsform. Der Bürger soll nicht nur sicherer und gesünder leben, er soll spüren, dass jede Erleichterung moralisch problematisch sein könnte. Heizen, fahren, fliegen, kühlen, alles steht unter Vorbehalt. Das Leben selbst wird zum Prüfstand der Haltung. Doch so lässt sich ein Gemeinwesen nicht auf Dauer führen. Politik entscheidet sich oft in den banalen Erfahrungen des Alltags. Im stickigen Krankenzimmer oder im überhitzten Klassenraum wird aus Ideologie plötzlich Körperlichkeit. Und der Körper ist ein schlechter Adressat für moralische Erziehungsprosa. Deshalb steckt in der Klimaanlage mehr politischer Sprengstoff, als ihr harmloses Äußeres vermuten lässt. Sie ist das kleine Streichholz, an dem sich ein großer Konflikt entzündet. Soll Politik zuerst die Wirklichkeit erleichtern oder zuerst die Moral bewachen? Der konservative Reflex lautet hier ganz schlicht erleichtern. Und sommers heißt das kühlen.
Das war der Kommentar des Tages von Thomas Hartung. Liebe Hörer, und damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe von 1820 an diesem Dienstag angekommen. Einen kleinen Ausblick wollen wir wagen auf die Themen morgen. Das Thema Verurteilung wegen Abgabe von Maskenattesten lässt uns nicht los und deswegen kümmern wir uns darum bei Kontrafunk aktuell morgen früh. Unter anderem auch geht es um weitere Turbulenzen beim ORF in Österreich und wir reden über Gewalt gegen Migranten in Südafrika. Soweit also die Themen für morgen. Heute geht mein Dank an Sie, liebe Hörer, fürs Einschalten. Danke an die 1820-Mannschaft von heute. Redaktionelle Leitung hatte Anne-Kathrin Mücke, Technik und Produktion Jörg Reinke. Pavis Amogli, Volker Andreas Thieme und Corinna Ziegerli waren für die Nachrichten zuständig. Ich bin Gernot Danowski. Tschüss, machen Sie es gut. Bis bald. Schönen Abend.